dass wir Eiweiß brauchen, steht fest. Die Frage ist einfach auch, wie sich dieser Hype entwickelt hat und vor allem mit welchen Produkten sich dieser Hype entwickelt hat.
Also da geht es um zweistellige Millionenbeträge und da werden Dinge versucht, die wirklich grotesk sind.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Welt der Frauen zum Hören. Ja, und mit der heutigen Folge greifen wir ein Thema auf, das wortwörtlich gerade in aller Munde ist, Proteine. Wir werden derzeit ja regelrecht überflutet mit Werbungen und Influencerinnen-Videos zu Proteinriegeln, Pulvern, zu Nahrungsergänzungsmitteln und ja, das Ganze quasi als, wie soll ich sagen, Schaumkrone auf der ohnehin schon sehr anstrengenden Welle von Körperoptimierung und Abnehmwahn, die uns da gerade wieder einmal überrollt. Dazu kommen wir später, glaube ich, noch. Das Dünnsein ist leider wieder in und kommt jetzt im Gewand von gesund und fit wieder zu uns und ganz vorne mit dabei eben die Proteine. Und um das Thema besser begreifen und einordnen zu können, habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen. Barbara Stück-Müller, sie ist Diätologin, und Heidrun Eichberger-Heckmann, klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Herzlich willkommen im Podcaststudio. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir wollen gemeinsam heute diesen Protein-Hype ein bisschen auf den Grund gehen, uns anschauen, woher der kommt, was das vor allem vielleicht gerade mit uns Frauen im Moment so macht und wie wir damit umgehen können. Und Full Disclosure, ihr beide kennt euch, haben wir jetzt gerade im Vorgespräch, ist mir das erst klar geworden. Vielleicht wollt ihr ein bisschen erzählen, woher und wie ihr zusammenarbeitet.
Also wir arbeiten in der Linzer Klinik, in der Psychosomatik, in einem ambulanten Format, das sich der Behandlung von Essstörungspatientinnen widmet.
Mhm. Vielleicht fangen wir gleich an, Frau Eichberger-Heckmann, seit wann gibt es denn diesen extremen Hype um Proteine? Seit wann können wir das beobachten?
Also ich habe es gestern noch mal ein bisschen nachrecherchiert und da zeigt sich, dass das seit circa 4 Jahren in dieser massiven Art da ist. Also es hat eigentlich schon 2015 begonnen und es ist so, glaube ich, dass es da um sehr viel Geld geht in diesem Bereich. Forever Young, Slim Fit, Finspiration, also da geht es um zweistellige Millionenbeträge. Und da werden Dinge versucht, die wirklich grotesk sind. Also ich habe jetzt unlängst im Supermarkt gesehen, dass auf einer Packung Lachs Proteinquelle mit 2 Rufzeichen steht. Also, oder auch wenn man im Supermarkt schaut, es kommt gefühlt jede Woche ein neues Regal mit Proteinprodukten dazu, Riegel oder Puddings oder Joghurt. Ja. Also das ist ein wirklicher Hype und meiner Meinung nach ein gefährlicher Hype, weil er führt Leute zur Veränderung des Essverhaltens. Mhm. Das öffnet die Tür für Essstörungen. Mhm.
Frau Stück-Müller, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und ein bisschen back to the basics uns das anschauen. Wozu brauchen wir Proteine? Sind Proteine gleich Eiweiß? Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen aus der Sicht der Diätologin einordnen.
Ja, gern. Also Protein ist grundsätzlich ein Synonym für Eiweiß. Also das können wir gleich verwenden. Eiweiß ist Bestandteil von all unseren Zellen. Also in jedem lebenden Organismus ist ganz, ganz viel Eiweiß enthalten. Wir haben es in unseren Gehirnzellen drinnen, in unseren Muskelzellen. Also damit wir so funktionieren, wie wir es tun sozusagen, unser Stoffwechsel funktioniert, die Denkleistung funktioniert, die Haare wachsen. Für alle diese Dinge brauchen wir Eiweiß und da ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Das heißt, der Hype könnte ja durchaus gerechtfertigt sein. Allerdings, wie viel brauchen wir denn tatsächlich?
Also ich denke, dass wir Eiweiß brauchen, steht fest. Die Frage ist einfach auch, wie sich dieser Hype entwickelt hat und vor allem mit welchen Produkten sich dieser Hype entwickelt hat. Brauchen tun wir laut Leitlinien in Berechnungen 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Weil sich das dann auch wieder auf einen normalgewichtig definierten BMI bezieht. Also da kann man vieles herumrechnen. Tatsächlich arbeite ich ganz gerne mit Portionsgrößen. Ich schaue mir an, wie essen Patientinnen, wie teilen sie ihre Mahlzeiten auf. Und wir brauchen das Eiweiß einfach auch unter anderem für die Sättigung. Das heißt, meistens merkt man es dann auch, wenn Menschen zu wenig Eiweiß verzehren. Man merkt, wenn sich das Körpergewicht ohne Gründe in irgendwelche Richtungen entwickelt, mit denen man nicht rechnet. Okay. Kann auch daran liegen, dass die Eiweißzufuhr nicht passt. Also wenn was nicht passen sollte, ist es meistens sichtbar oder spürbar.
Mhm. Was genau passiert denn, wenn wir zu wenig Eiweiß uns zuführen? Was läuft dann schief im Körper?
Wir haben da sehr sensible Messparameter, die schauen, wie wir mit Energie versorgt sind. Mhm. Also unter anderem zum Beispiel die Schilddrüse. Und wenn der Körper merkt, dass er nicht genug Nährstoffe kriegt, dann versucht er, die einzusparen im Grunde. Mhm. Also er beginnt Muskeln abzubauen, weil die verbrauchen sehr viel Energie. Mhm. Und das ist so einer der ersten Dinge, die man auch bemerkt, wenn zu wenig Eiweiß gegessen wird.
Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Reflex von vielen Menschen ist, möglichst viel, je mehr, je besser. Also Hauptsache Eiweiß. Das ist das, was auch ich persönlich, ich bin wahrscheinlich voll in der Zielgruppe als Mitte 40-jährige Frau auf Social Media. Was mir reingespült wird, ist quasi, du musst aufstehen und dann musst du eigentlich schon direkt loslegen und da muss schon das Eiweiß irgendwie rein. Können wir uns überdosieren?
Durchaus, ja. Also ein junger, gesunder Körper kann sehr, sehr viel Eiweiß aushalten, würde ich mal sagen. Da geht es nicht mehr darum, dass wir einen Benefit davon haben, wenn wir jetzt über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht beispielsweise zuführen. Also das ist bekannt, dass es da keinen positiven Effekt mehr gibt. Das heißt, es ist dann sinnlos, aber es schadet zumindest nicht, wenn der Körper noch halbwegs gesund und funktionsfähig ist. Das kann sich aber dann durchaus ändern. Also sobald sich die Nierenwerte beispielsweise verändern oder Krankheiten vorliegen, kann es auch gefährlich werden. Also
aber einen gesunden Körper mit normalem Essen und anfangs sage ich normalem Essen überzudosieren ist eigentlich nicht wirklich möglich.
Mit normalem Essen ohne Essstörung wahrscheinlich nicht.
Okay.
Da geht es dann um Supplemente, also um Nahrungsergänzung. Da gelingt es relativ rasch, tatsächlich sehr, sehr hohe Mengen Eiweiß zuzuführen. Und das war, was ich meinte mit diesen Eiweißsupplementen oder der Form der Zufuhr. Also wenn man sich so stark überdosiert, dass man über diese 2 Gramm kommt, dann sollte man schon hinterfragen, wie das Essverhalten aussieht, falls das mit normalen Lebensmitteln passieren würde.
Das heißt, das sind dann diese Pulver, diese Shakes, diese Riegel, von denen wir auch gesprochen haben.
Genau.
Okay. Jetzt abgesehen davon, also Eiweißbedarf, ja, sagen wir, für eine 100 Kilogramm schwere Person wären das 80 Gramm ungefähr pro Tag. Kann man die mit einem gesunden, abwechslungsreichen, ich sage das Wort normal nicht gerne, aber ich sage einfach einem normalen Essverhalten abdecken?
Durchaus, ja. Also es kommt dann immer auch darauf an, wie sind diese 100 Kilogramm zusammengesetzt. Also das muss man dann auch noch mitbedenken, wie viel der tatsächliche Bedarf dann ist. Aber das lässt sich meistens durchaus gut hinkriegen, weil Menschen, die einen höheren Bedarf haben, den ja auch haben, weil sie zum Beispiel viel Bewegung machen. Das heißt, die brauchen dann auch mehr Zwischenmahlzeiten. Und wenn man hier gewöhnliche, leicht verdauliche Eiweißquellen einbaut, ich denke an Joghurt, ich denke an Buttermilch, an auch mal Aufstriche, Hummus etc., dann kriegt man diese Eiweißquellen gut unter. Also die Vielfalt macht hier sehr, sehr viel aus. Und verschiedene Varianten der Zufuhr, also dass ruhig auch mal was cremig, flüssig sein darf, was leichter verdaulich ist, wenn jemand wirklich einen höheren Bedarf hat. Aber das geht sich aus.
Okay. Ja, die große Frage, die wir uns ja auch immer stellen, ist, also wir schauen immer auf die Frauenperspektive, haben Frauen einen anderen Eiweißbedarf grundsätzlich oder in verschiedenen Lebensphasen?
Per se nicht.
Okay.
Ich glaube, was man mitdenken muss, ist, wie viele Frauen in ihrem Leben schon Diäten gemacht haben und wie sich der Stoffwechsel über diese vielen Diäten verändert hat. Und da kann dann zum Teil schon ein gewisser Fokus auf Eiweißquellen auch sinnvoll werden, ehrlicherweise, weil es auch um Sättigung geht zum Beispiel. Aber rein was Empfehlungen betrifft, ist klar, dass in der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder auch ab 65 Jahren sich der Energiebedarf und der Eiweißbedarf dann wirklich manifest erhöhen. Aber ansonsten gibt es keine andere Empfehlung für Frauen als andere Geschlechter.
Frau Eichberger-Heckmann, Sie nicken schon ganz heftig bei dem Wort Diät.
Ja.
Vielleicht stellen sich manche HörerInnen auch die Frage, warum haben wir denn jetzt eine klinische Psychologin und Psychotherapeutin dazu eingeladen? Aber es hat natürlich einen Zusammenhang. Unter anderem könnte der darin bestehen, dass vor allem viele Frauen ja immer das Gefühl haben, in ihrer Ernährung drehen zu müssen, sich nicht richtig zu ernähren. Da ist eine große Unsicherheit, glaube ich, da. Was macht das alles mit unserer Psyche?
Naja, man muss sagen, dass wir alle dazu neigen, dass wir uns vergleichen mit anderen Personen, anderen Menschen. Und es durch Social Media leider Gottes so ist, dass wir überflutet werden mit Vergleichsmöglichkeiten. Und Influencerinnen verdienen sehr viel Geld, habe ich ja vorher schon auch angesprochen, und zeigen eben stark optimierte Bilder von sich. Die sind unterlegt mit Musik, also da wird viel Emotion auch transportiert. Dann kommt es dazu, dass sich quasi eine Frau oder ein Mann, ist ja ganz egal, sich schlecht fühlt im Vergleich zu diesem stark optimierten Bild. Mhm. Und das löst ein starkes Unwohlgefühl aus und auch einen gewissen Kontrollverlust, ja, oder macht ein schlechtes Körpergefühl. Und dann versucht man, also das ist psychisch ja auch sehr gesund, gegenzusteuern. Mhm. Und gegenzusteuern tut man dann, indem man sagt, okay, ich kann jetzt nicht so toll ausschauen wie diese, wahrscheinlich mit chirurgischen Eingriffen
oder Filtern
gestaltete Person, ja, aber ich könnte meine Kalorien reduzieren, ja, oder Sport machen oder vielleicht auch beides. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich doch auch da mithalten kann. Ja? Mhm. In der heutigen Welt ist es so, dass einem suggeriert wird, man kann mit 50 so ausschauen wie mit 20. Es liegt einfach nur daran, dass man sich mehr anstrengt. Ja? Mhm. Oder ich kann die Top-Bikini-Figur haben, abgesehen von meiner genetischen Körperform, wenn ich einfach viel Sport mache und hungere. Mhm. Und ich glaube, das wird transportiert und das nehmen die Menschen an. Mhm. Das macht es so gefährlich.
Im Zuge dessen spricht man auch immer von der Darm-Gehirn-Achse. Also dass es tatsächlich nicht nur, unter Anführungszeichen, nur auf dieser Ebene, sondern tatsächlich auf physiologischer Ebene eine Verbindung gibt. Stimmt das?
Ja, also die Darm-Hirn-Achse ist eine ganz wichtige Achse in unserem Körper. Also man muss sich so vorstellen, dass der Darm und das Gehirn aus derselben Zellstruktur embryonal entstehen. Mhm. Es gibt Gastroenterologen, die sagen, dass der Darm vor dem Gehirn entsteht. Dann gibt es wieder Neurologen, die sagen, nein, das Gehirn entsteht vor dem Darm. Aber auf alle Fälle, also es ist irgendwie sehr nah aneinander. Und diese beiden Systeme kommunizieren ein Leben lang miteinander. Mhm. Ja, also das ist atemberaubend, was da möglich ist.
Was, ja. Können Sie da ein Beispiel dafür nennen?
Ja, ein Lieblingsbeispiel von mir sind die hungernden Koalas in Australien. Während der Pandemiezeit war das, denke ich. Ich weiß auch nicht, in welchem Teil von Australien, aber auf alle Fälle, Koalas fressen Eukalyptus und Eukalyptus ist höllegiftig und die Koalas haben eigene Darmbakterien, dass sie das verdauen können. Und in einer bestimmten Region von Australien war der Eukalyptus aufgebraucht oder durch klimatische Veränderungen zerstört und somit sind die Koalas verhungert. Und weil die sehr nette Tiere sind, hat man die eingefangen in Auffangstationen und hat aus anderen Regionen von Australien Eukalyptus hergeschafft und hat das den Koalas angeboten. Die haben das nicht gefressen.
Okay.
Und dann hat man von den Koalas aus den anderen Regionen, aus deren Kot irgendwie Darmbakterien extrahiert und die sicher mit spektakulären Methoden den hungernden Koalas in den Darm hineingebracht, ja, sozusagen. Und dann hat man wieder das Eukalyptus angeboten, das Regionsfremde, und dann haben die Koalas das gefressen.
Okay, das heißt, der Darm hat sich erinnert.
Der Darm und das Gehirn kommunizieren, genau, genau.
Ist das auch der Grund, warum wir zum Beispiel manchmal aus Nervosität Verdauungsprobleme bekommen oder warum wir auch, wenn wir psychische Probleme haben, es am Essen irgendwie es bemerkbar wird?
Auf alle Fälle. Ne? Wir sagen ja auch, wir haben ein Bauchgehirn, also das ist ja unser Darm. Und wenn wir jetzt sagen, das Mikrobiom, also die Darmschleimhaut, ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ja? Das macht es auch so schwierig, Ernährungsempfehlungen für alle Menschen umzusetzen. Ne? Weil es kann sein, dass etwas, was jetzt unter Anführungszeichen ungesund ist, ja, zum Beispiel Weißbrot wird ja so verteufelt, dass mein Mikrobiom Weißbrot sehr gut verträgt. Mhm. Ja? Und Vollkornbrot, das ja eigentlich eine Hülle noch hat, um Fressfeinde abzuwehren, also die Körner, die da drinnen sind, vertrage ich nicht.
Okay. Ja?
Und ich müsste eigentlich da ein bisschen auf meine Bedürfnisse auch hören. Was ganz wichtig ist, ist, dass über diese Darm-Hirn-Achse auch Neurotransmitter quasi gebaut werden. Wir produzieren die ja selbst und da ist zum Beispiel Serotonin zu nennen, das ja verantwortlich ist dafür, dass wir glücklich sind, dass wir schlafen können, dass wir uns konzentrieren können. Ne? Mhm. Und wenn die Ernährung unzureichend ist, dann werden keine Neurotransmitter hergestellt und dann zerstört das Gehirn auch ganz viele Zellen.
Mhm.
Das heißt, dieser ganze Protein-Hype beeinflusst einfach da auch ein bisschen unser natürliches Essverhalten oder unser intuitives Essverhalten vielleicht?
Total. Wenn ich jetzt so wie die Influencer das Hypen, das Protein erhöhe und die Kohlenhydrate reduziere und das Fett komplett weglasse, dann hat mein Gehirn nicht das Gefühl, dass es satt geworden ist. Ich habe vielleicht meinen Magen mit 2 Kilo Karotten angefüllt, ja, und kann kein Stück mehr essen, aber tatsächlich bin ich nicht satt. Mhm. Ja. Und das führt dann dazu, dass man ein Craving entwickelt oder Gedanken an Essen. Mhm. Also ich merke das an mir selbst, wenn ich gut gegessen habe, dann habe ich keine Gedanken an Essen. Wozu auch? Ich bin gut genährt und kann jetzt viele Stunden gut arbeiten oder funktionieren. Ja?
Das hat mir mal jemand auch in einer Ernährungsberatung gesagt, dass das ein guter Indikator dafür ist, ob ein Lebensmittel gut für mich ist oder nicht, wenn ich irgendwann genug davon habe. Ja? Also im Unterschied zu, ich sage jetzt mal zum Beispiel Chips oder Schokolade, möchte ich nicht unendlich viel Vollkornbrot essen. Ja?
Aber das sind hochverarbeitete Lebensmittel, die auch so designt sind, dass sie unser Suchtzentrum zum Klingeln bringen. Ja? Und man muss sich auch vorstellen, aus unserer Geschichte, ne? Wir waren ja Jäger und Sammler früher. Und wenn unser Gehirn zu so einer Nahrungsquelle gekommen ist, wo viel Fett und viel Zucker war, dann hat das Gehirn gesagt, nimm dir alles. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das wiederfindest, ist null. Ja. Ja? Und heutzutage haben wir das aber ständig verfügbar. Mhm. Ja? Und das ist auch wieder, da muss ich sagen, finde ich die Lebensmittelindustrie und die Wirtschaft halt wirklich auch, müsste man in die Pflicht nehmen, weil die machen Leute mit diesen schlechten, hochverarbeiteten Lebensmitteln abhängig.
Mhm. Ist der, ich nenne es jetzt einfach immer Protein-Hype, wir wissen, worüber wir sprechen, also auch eine neue Verpackung für ein altes Problem? Sie haben im Vorgespräch gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen, für Essstörungen.
Auf alle Fälle, ja.
Wie ist denn eine Essstörung definiert?
Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, aber was wir halt beobachten, ist, dass, ich glaube, es ist eine Zahl aus 2017 schon, also 2017 haben schon 50% unserer 16-jährigen Mädchen gesagt, sie sind zu dick. Ja, obwohl die tatsächlich, also wir haben einen geringen Anteil damals von übergewichtigen Menschen gehabt. Mhm. Ja? Also das ist wirklich ein Problem, das wir beachten müssen. Mhm. Ja, und der Übergang von speziellem Essverhalten zur Essstörung ist ganz, ganz schmal. Ja, also ich habe Patientinnen, die sagen mir, hätte ich gewusst, was ich da losgetreten habe, ja, dann hätte ich die 3 Wochen in meinem Leben anders gelebt. Mhm. Ja, also es sind oft wirklich ganz schmale Grade, wo man dann abstürzt, und eine Essstörung ist eine wirklich gefährliche, tödliche Erkrankung, also die tödlichste Erkrankung von allen psychiatrischen Erkrankungen. Mhm. Und ist auch eine Lifetime-Erkrankung. Also wir sehen manchmal Patientinnen, die sind über 70 und waren über 50 Jahre lang krank oder sogar noch länger.
Mhm. Das heißt, der Proteintrend triggert diese Essstörungen auf ziemlich krass.
Genau, also wenn man sich auf Social Media anschaut, welche Einträge da kommen, das ist so furchtbar, also meine Patientinnen erzählen mir, dass diese entsetzlichen Inputs der Influencerinnen ihnen in den Knochen noch sitzen. Ja? Also das sind so wirklich gefährliche Aussagen wie, du bist kein Hund, du brauchst keine Belohnung, also im Sinn von Essen. Mhm. Oder dein Magen knurrt nicht, sondern er applaudiert dir. Mhm. Ja, oder wenn du krank bist, dann kannst du trotzdem ins Fitnesscenter gehen. Zeig einfach so, dass du ehrgeizig genug bist.
Mhm. Ja, Frau Stöckmüller, bei Essstörungen geht es ja scheinbar vordergründig um die Kontrolle, vor allem des Körpergewichts. Ich würde gerne nochmal da eine Schleife zurückziehen. Wie aussagekräftig ist das reine Gewicht oder der BMI überhaupt, und welche Parameter sollten wir eigentlich im Blick haben?
Also ich versuche da, wo es geht, sehr gerne immer verhaltenszentriert zu arbeiten und nicht nur mit Fokus auf Körpergewicht. Das irritiert viele Patientinnen, die kommen und es gibt schon irgendwie eine Nervosität, wann muss ich auspacken, wie viel ich denn wiege oder immer sofort den Gewichtsverlauf zu präsentieren. Bei manchen Erkrankungen brauchen wir das Körpergewicht, also gerade wenn wir mit untergewichtigen Essstörungspatientinnen arbeiten, einfach auch deshalb, weil hier diese Einschätzung von dem, was ich brauche, was ich esse, wie sich Hunger und Sättigung anspüren im Untergewicht, nicht mehr zu dem passen, was im Körper passiert. Und vor allem, wenn sich viele Stoffwechselprozesse umstellen bei Essstörungen, dann brauchen wir auch wirklich diese Wiegung tatsächlich als Parameter. Ansonsten aber bin ich persönlich großer Fan davon, auch einen Blick hineinzuwerfen in den Körper. Das heißt, zum Beispiel diese Bioimpedanzanalyse, also diese Biomessung zu machen, da können wir uns anschauen, wie der Körper zusammengesetzt ist, sprich auch die Muskelmasse anzuschauen. Und da gibt es schon viel früher Veränderungen oft, als im Körpergewicht ersichtlich sind. Und auch das Körperwasser, wie sich das verschiebt, oder die Zellgesundheit kann man dadurch beurteilen. Und das finde ich persönlich einen besseren Aussagewert, weil wir dadurch auch feststellen können, wie gesund die Person ist. Und ich möchte nicht vom Körpergewicht immer ableiten müssen, wie gesund jemand ist. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
Ist es denn so, dass vor allem Frauen zu Ihnen in die Ernährungsberatung kommen und fragen, ich habe dieses oder jenes online gehört, stimmt das? Also wird das mehr?
Das ist genau diese Frage, ja, die eigentlich alle stellen. Sie kommen mit einer Annahme und fragen, stimmt das? Und in Wirklichkeit bin ich oft da und versuche mal nur zu beantworten, ja, was alles so kursiert. Aber ja, genau, eigentlich ist es so, weil die meisten Frauen, die in eine Ernährungsberatung kommen, sicherlich sich vorher schon informiert haben. Die Idee ist, das lese ich mir schon irgendwo raus. Ja. Ich google mal oder ich schaue auf Social Media nach und finde dazu Informationen. Und je mehr aber dann Informationen generiert werden, desto größer wird dann oft die Verunsicherung. Und irgendwann ist dann doch der Zeitpunkt, wo jemand beschließt, in die Beratung zu kommen, um das aufzulösen und nochmal evidenzbasiert drauf zu schauen und vor allem auch zu schauen, was für diese eine Person mit ihrer Genetik, mit ihrer Geschichte auch dann Sinn macht. Und das ist eben das Problem, was es gibt bei diesen pauschalen Empfehlungen, also alle möglichen Dinge, ja, nach 17 Uhr nichts mehr essen, auf keinen Fall Weizen essen, sondern nur Dinkel. Also es gibt so viele Dinge. Ich wundere mich immer wieder, weil es kommen immer wieder neue Ideen dazu. Aber oft macht es Sinn, das abzugleichen mit dem, wie es den Patientinnen geht damit. Und das passt dann meistens ja auch. Also wenn man nachfragt, dann spüren die das oft schon richtig. Aber es verunsichert natürlich.
Ja, Informationen gibt es wahnsinnig viele. Also die Quantität ist sozusagen da, aber die Qualität ist natürlich in Frage zu stellen. Es gibt ja auch gute Informationen da draußen. Ja. Gibt es irgendeine Idee, wie man das voneinander unterscheiden kann?
Also oft ist tatsächlich auch der Hintergrund relevant. Mittlerweile gibt es halt auch auf Social Media viele Menschen, die sich als Ärztinnen outen oder in einer Berufsgruppe zuordnen, der sie vielleicht nicht unbedingt zugehörig sind,
wo man relativ einfach ein Stethoskop umhängen und
genau. Also auch das ist ein neuer Hype tatsächlich auf Social Media, was ich auch als Problem sehe. Ich denke, dass man am leichtesten natürlich im Kontakt mit Menschen, deren Ausbildungsweg oder deren Berufsgruppe man kennt und zuordnen kann. Also im Ernährungsbereich sind das Menschen, die das Fach studiert haben, sprich Diätologie, Ernährungswissenschaften. Da kann man sich hoffentlich gut drauf verlassen. Ja, ich wünsche es mir auch für meine Berufsgruppe. Und vor allem einmal nicht diesen typischen Social-Media-Informationen zu folgen, einfach weil alleine der Algorithmus schon so viel bereitstellt, und sofort wieder vermischt zwischen Informationen von Menschen, die sich das vielleicht rein aus ihren eigenen Erfahrungen angeeignet haben. Und ich kann aber nicht meine eigenen Erfahrungen über das drüber stülpen, wie es andere Menschen damit geht. Das ist das, was auf Social Media einfach auch oft passiert. Und dann kommt es zu Fehlinformationen.
Ist das auch etwas, was Ihnen in der psychologischen Praxis passiert, dass es einfach diese Überforderung gibt?
Ja, auf alle Fälle. Also wir werden überflutet mit diesen Informationen und die Patientinnen, mit denen ich arbeite, entwickeln auch ein starkes, schlechtes Gewissen. Ich glaube, das betrifft aber auch nicht nur Patientinnen, sondern das ist ein allgemein Phänomen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich bin da unten vorbeigegangen bei den Zimtschnecken, werde ich mir nachher eine holen. Wenn ich mir eine Zimtschnecke hole, um Gottes Willen, wie kann ich das wieder loswerden? Wann kann ich das abtrainieren?
Oder ich muss es mir erst verdienen, das ist ja auch.
Ja, oder ich muss es mir verdienen oder ich muss es mir verbieten. Also das sind wirklich große Themen, ne? Und ich arbeite sehr viel damit, zu sagen, wie ist eigentlich unser Betriebssystem. Ne? Unser Körper hat ja eine Funktionsweise, die ich faszinierend finde und die ja seit Jahrtausenden aufgebaut worden sind. Und das sind so viele coole Features. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir was stark Fettes essen, dann schüttet unser Körper tatsächlich ein Hormon aus, dass wir schneller satt werden. Weil der will ja gar nicht, dass wir so viel von dem Fetten essen. Mhm. Ja? Und wenn ich mich auf all diese Dinge verlassen kann, weil ich kann mich auf meinen Körper verlassen und auf meine Bedürfnisse, dann geht es mir einfach besser. Mhm. Ja? Und da habe ich einen großen Schwerpunkt drauf, dass wir diese körperlichen Vorgänge, dass wir denen nicht misstrauen, ne? Sondern dass wir verstehen, welche Funktionen die haben.
Ja, beziehungsweise kommt, glaube ich, schon dazu, dass wir viel mehr darüber nachdenken, über das Ganze. Also ich habe, ich weiß nicht, ihr nickt jetzt beide, ist das tatsächlich etwas, was ihr beobachten könnt, dass dieser unbeschwerte Zugang, dieses, ich weiß nicht, ob intuitives Essen ein Begriff ist, den man in der Fachsprache verwendet, aber ist uns das ein bisschen verloren gegangen?
Ja, also ich würde sagen auf alle Fälle, weil wir ja von außen ständig Vorschläge bekommen, wie wir uns noch besser optimieren können. Mhm. Nicht? Und wer sich nicht optimiert, ist nicht dabei. Mhm. Und nimmt nicht an dem Trend teil und der wird schneller alt oder schneller dick. Oder es besteht ja tatsächlich in unserer Gesellschaft eine große Angst vor dem Dicksein. Mhm. Aus meiner Sicht fast eine überwertige Angst, ja, die auch produziert wird durch die Medien. Mhm. Ja. Also wenn man sich anschaut, dass auch Schauspielerinnen durchaus unter Druck kommen. Also die letzte Oscar-Verleihung, ich schaue die immer gerne, aber ich war wirklich in Aufregung, weil die Frauen waren abgemagert, abgehungert. Man sieht, dass diese neuen Abnehmen-Medikamente da sind. Ja? Mhm. Die plastischen Chirurgen erzählen, dass sie schon überlegen müssen, wie sie diese Ozempic Faces von den Frauen, ja, denen einfach alles runterfällt im Gesicht, wieder aufpolstern können. Mhm.
Ja? Ist das auch etwas, was Sie beobachten, Frau Schöpp-Müller, dass die Menschen vergessen haben, wie intuitives Essen funktioniert?
Ich glaube, es ist schwierig, weil dieser Start weg von der Intuition sehr rasch passiert, indem irgendwelchen Trends mal sehr leichtfertig eigentlich mal nachgegangen wird. Und wir wissen, dass sich durch das veränderte Essverhalten, durch dieses Nichtbefolgen von Körpersignalen, tatsächlich Hunger- und Sättigungshormone verändert werden. Also besonders bei Essstörungen gibt es da auch viele Studien dazu, dass man weiß, dass bestimmte Hormonlevel nicht mehr zu dem passen, was der Körper eigentlich bräuchte. Das heißt, es gibt keine passende Intuition für diese Person. Also
verstehe.
Da geht es auch in der Ernährungstherapie darum, vorher wirklich einmal sehr mechanisch das Essen wieder durchzutakten, zu planen, um dann zu hoffen, dass auch diese Hunger- und Sättigungshormone sich wieder anpassen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Therapieschritt noch, dass Menschen sich wieder auf sich verlassen können und nicht dann ihr Leben lang nach einem Plan leben sollten, auf jeden Fall. Aber anfangs geht es oft nicht anders, ja, weil diese Hormone nicht mehr passen. Mhm. Also grundsätzlich gäbe es dieses System ja, aber es wird oft verändert von außen.
Wäre es aus Ihrer Sicht eine gute Idee, dieses Thema auch mehr im Schulunterricht zu verankern?
Ich denke schon. Also gerade so Regelkreise, ja, was alles dahinter steckt, auch hinter Ernährung. Mhm. Nicht nur einzuteilen, ja, Apfel ist gut und Süßigkeit ist schlecht, das finde ich leider kontraproduktiv, weil dann fangen diese Verbote schon sehr früh an. Also dieses Hinhören zu dem, was brauche ich, und wenn man aber auch merkt, es ist sehr einseitig, wonach sich mein Körper ständig sehnt, ich habe das Gefühl, ich brauche jede Stunde Süßigkeiten, weil sonst funktioniere ich nicht, dass ich das aber auch als Hinweis werten darf, dass irgendwas vielleicht bei meinen Hauptmahlzeiten fehlt oder in meinem Essrhythmus nicht stimmt, oder das geht dann ja auch weiter zu anderen Faktoren, Trinken, Schlafen, Bewegung, aber das auch als Hinweis zu werten. Also ich glaube, es ging auch viel darum, die Körpersignale noch besser kennenzulernen.
Mhm, verstehe. Sind es eigentlich mehr Frauen als Männer, die zu Ihnen als Diätologin in die Praxis kommen?
Mit diesen Fragestellungen nach Mythen, Körpergewicht, ja, Körperformen, auf jeden Fall die Frauen. Ja.
Und was ist oft das auslösende Ereignis? Was ist die große Frage, mit der Sie kommen?
Meistens Resignation oder Überforderung, denke ich. Also wirklich, wenn diese Flut an Informationen überhand genommen hat und dann irgendwo so dieses Vertrauen an sich völlig verloren gegangen ist. Also dieses Gefühl, ich weiß es nicht mehr und ich habe zu viele Informationen und jetzt suche ich mir auch eine klare Lösung. Also viele wünschen sich dann auch einen Ernährungsplan, wenn da draufsteht, was soll ich frühstücken, was soll ich Mittag essen. Den kriegen sie meistens nicht von mir. Ja. Also meistens geht es dann um andere Themen. Aber meistens ist es dann dieser Zeitpunkt, wo sich irgendwas gar nicht mehr ausgeht.
Und ist es schon so, dass die große Frage ist, wie kann ich schlanker werden? Oder ist es jetzt verpackt in, wie kann ich gesünder werden?
Häufig ist eine gute Frage. Manchmal verpackt, würde ich behaupten. Aber am Ende geht es dann darum, wie kann ich so essen und auch dann abnehmen. Okay. Und ich möchte ja gesund abnehmen, ja, aber Hauptsache ich nehme ab und Hauptsache ich passe in ein gewisses Bild, das in der Gesellschaft herrscht. Also das ist sehr oft vordergründig und da erlebe ich schon auch Enttäuschung, wenn ich klarstelle, dass ich Gesundheit nicht damit in Verbindung setze, dass mir genau einem gewissen Körperbild entspricht.
Mhm. Ja. Ist das bei Ihnen auch so, Frau Eichberg-Heckmann, dass das eine große Sehnsucht ist von vielen Frauen?
Also ich glaube, es ist eine große Sehnsucht danach, schlank zu sein und so wie es momentan halt in ist, auch das Fett zu reduzieren. Also ich habe sehr viele jugendliche Mädchen, die einfach in der Pubertät 20% Fettzellen dazu bekommen. So ist auch unser genetischer Bauplan, das ist gut so. Und die Burschen kriegen 20% Muskeln dazu. Und irgendwie habe ich den Eindruck, versuchen dann die Mädels die Fettzellen wieder zu reduzieren und auch Frauen versuchen, unter dieses Level zu kommen, wie viel Fett sie eigentlich haben sollten. Und das hat für die psychische Gesundheit massive Folgen, weil dann die Hormonproduktion zurückgeht. Und da können alle Frauen, die vielleicht schon den Wechsel erlebt haben oder das Klimakterium erlebt haben, auch dazu was sagen, wie schwierig das ist, ja, wenn die Hormone sich umstellen. Ja. Und das haben wir eigentlich zweimal im Leben, nämlich einmal in der Pubertät und das zweite Mal dann halt im Wechsel. Aber durch diese Fettreduktion kann man dann mehrere solche Zeitpunkte kreieren. Und das sind wirklich Phasen, wo es einem schlecht geht, psychisch schlecht.
Okay, das ist dann wieder wahrscheinlich die berühmte Achse, die da am Wirken ist.
Genau.
Ja, also wir haben es eh gemerkt, wir sind jetzt sehr schnell von den Proteinen Richtung wirklich einem größeren Problem gekommen, nämlich dass wir von einer Welle an gestörtem Essverhalten irgendwie gerade wieder eingeholt werden. Ich beobachte auch, dass junge Menschen, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, ja, junge Mädchen gehen ins Gym und wollen einen Sixpack. Also in meiner Jugend hatte kein einziges Mädchen einen Sixpack. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich habe sowas noch nie gehabt. Und regelrecht Angst vor Kohlenhydraten. Also das ist, glaube ich, wirklich so der Feind, ist jetzt das Kohlenhydrat. Ja. Wo setzt man denn da an? Wie kann man denn gerade jungen Menschen da wieder ein bisschen diesen Stress nehmen?
Ich glaube, dass in diesen Routinen, also egal, ob es jetzt schon eine Essstörung ist oder ob es halt so Fitness- oder Essroutinen sind, viele Gefühle geparkt werden. Ja? Also wir leben ja jetzt in einer Zeit mit sehr, sehr großen Veränderungen, also sehr schwierigen Veränderungen, finde ich auch, mit vielen Emotionen und Ängsten. Ja. Und ich glaube, dass man in diesen Routinen auch diese Emotionen irgendwie verschwinden lassen kann und dann spürt man die nicht mehr so stark.
Ja? Also sowas wie, ich halte mich an Vorschriften und das ist für mich eine gewisse Struktur.
Genau, ich halte mich an Vorschriften und dann wird es mir gelingen, weil die Influencerinnen sagen, wenn du sehr schlank bist, wirst du immer besser behandelt und hast immer bessere Möglichkeiten. Ne? Und tatsächlich entferne ich mich aber von mir selber, wenn ich hungere, weil ich nichts über meine Bedürfnisse und Emotionen weiß. Und die Emotionen sind so wie der Kompass in unserem Leben, die zeigen uns an, wenn uns was fehlt oder wenn uns was ärgert. Ne? Und dann kann ich mich dem widmen. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit versuche, dass wir wieder zu diesen Emotionen kommen, die in diesem verrückten Essverhalten, also im wahrsten Sinne des Wortes, verschwunden sind. Dass wir die wieder auch heraufholen und dass wir uns anschauen, um was geht es da einfach.
Was ist das häufig, kann man das sagen? Ist das einfach eine Überforderung oder eine Sinnsuche? Was versteckt sich da häufig?
Naja, also wir leben in einer Gesellschaft aktuell mit einem sehr hohen Leistungsdruck. Also man hat das Gefühl, man müsste eigentlich schon in der Volksschule 2 Auslandsaufenthalte hinter sich haben und in irgendeiner Sportart zu den 10 Besten des Landes gehören sollte. Also solche Vorgaben, also die hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Und so dieses gesunde, wenn ich das sagen darf, Mittelmaß. Ja? Also wenn man jetzt so an psychische Erkrankungen denkt, ist man immer am besten, wenn man so in der Mitte ist, also dass man so in diesem großen Strom der Masse dabei ist. Und das geht da natürlich verloren, wenn wir so extreme Leistungen gut finden. Und es ist auch so, wie ich vorher gesagt habe, es ist so, jeder kann alles erreichen in der heutigen Zeit. Ne? Und das ist eigentlich nicht wahr. Ja. Aber es wird so transportiert und die Ängste davor, wie werde ich werden als Frau? Mhm. Wir haben sehr viele Frauen, die Essstörungen haben und Kinder bekommen. Ne? Mhm. Und da wissen wir auch allein von der Genetik, die geben 70% der Essstörung weiter. Mhm. Ja? Und wir wissen auch erschreckenderweise, dass Frauen mit Essstörungen ihre Kinder hungern lassen. Ja? Mhm. Wenn dann ein Kind zum Beispiel sagt, Mama, ich habe Hunger, dann sagt die Mutter, das kann nicht sein. Mhm. Ja? Also das sind wirklich schwierige Mechanismen. Mhm. Ja. Mhm.
Frau Stöckmüller, wie kann man es denn jetzt schaffen, diesem Protein-Hype zu entkommen? Haben Sie Ideen dazu?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist ein Wissen darüber, welche natürlichen, naturbelassenen Lebensmittel gibt es, die Eiweiß enthalten, schon mal eine gute Basis. Und diese auch auf die regelmäßigen, mit Rufzeichen, Mahlzeiten dann zu verteilen. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann die ganze Palette von Hülsenfrüchte über Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch durch oder auch in vegetarischer Variante geht's, ja, mit Milchprodukten auch in veganer Variante wäre es möglich. Aber wenn ich grundsätzlich alle diese Lebensmittel irgendwie integrieren kann und vielfältig esse, dann sind diese angereicherten Lebensmittel nicht notwendig. Mhm.
Ja, das ist also so ein Punkt, den wir jetzt ein bisschen umschifft haben. Es gibt ja, wir haben es eingangs ganz kurz erwähnt, es gibt ja Produkte, die einfach Protein enthalten, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, Hüttenkäse, ja, und die jetzt plötzlich als High-Protein-Produkte vermarktet werden. Das ist ja schon irre, oder?
Das finde ich schön, dass dieses Beispiel jetzt kommt, ja, weil genau über das habe ich mich auch erst gewundert. Das ist eben die Frage, ja, welche Lebensmittel brauchen diesen Stempel und wann kann ich selber durch mein Grundwissen an Ernährung einschätzen, zählt das ungefähr zur Gruppe der proteinhaltigen Lebensmittel? Sollte ich sowas hinzufügen? Das ergibt sich gerade durch diese ständige Deklaration so, dass man den Eindruck hat, man muss immer darauf schauen, dass das draufsteht. Mhm. Aber das ist nicht notwendig. Mhm. Besonders dann, wenn nichts draufsteht, haben wir meistens ja Lebensmittel, die einen sehr guten Nährstoffgehalt haben. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, dass es ja auch Lebensmittel gibt, die sogar durch diese Deklaration zu den höher verarbeiteten Lebensmitteln gehören, das heißt, wo Emulgatoren dabei sind, Farbstoffe dabei sind und zum Teil auch ein sehr hoher Süßstoffgehalt dabei ist. Das heißt, wir orientieren uns dann wieder an anderen Geschmäckern, gewöhnen uns an diesen hohen Süßgrad, ehrlicherweise. Mhm. Viele haben den Eindruck, das ist dann ja gar nicht so süß, aber zum Teil ist es auch das Gegenteil. Es ist durch diese Süßstoffe, sei es Pudding oder irgendwelche Drinks, gewöhnen wir uns an diesen Süßgeschmack und deswegen bin ich großer Fan davon, bei den naturbelassenen Lebensmitteln zu bleiben, um auch zu wissen, was man zuführt. Mhm. Weil das ist einer Nicht-Chemikerin kaum möglich, das einzuordnen, was da hinten draufsteht.
Ja, ich sehe das auch sehr kritisch, dass das überhaupt beworben werden darf, also dass ein natürlicher Inhaltsstoff überhaupt benutzt werden darf, um so eine Message zu senden. Und die sind vermutlich dann ja auch ein bisschen teurer als
natürlich
als ein, ich sage jetzt mal, normaler Hüttenkäse.
Genau.
Wo genau das da drinnen
genau
ist. Ja. Ja, wir müssen jetzt leider schon ein bisschen Richtung Ende kommen. Es ist ganz schwierig, finde ich, dieses Thema zu fassen, weil wir merken ja schon, das franzt in alle Richtungen aus. Das betrifft so viele Lebensbereiche. Aber ich würde jetzt gern von Ihnen beiden zum Abschluss hören, was wäre denn Ihr wichtigster Tipp an unsere Hörerinnen und hoffentlich auch einige Hörer?
Also in Bezug auf die Ernährung finde ich das wichtigste Gebot tatsächlich eine Regelmäßigkeit. Mhm. Also das ist wie bei allem, dass man versorgen möchte, sei es, wenn man das Auto tankt oder irgendwelche Pflanzen versorgt. Es braucht eine Regelmäßigkeit, der Körper braucht Energie. Mhm. Und wenn man dem immer wieder nachgeht und eine Struktur im Essverhalten entwickelt, die sich gut anfühlt, auch für einen, aber in einer gewissen Balance ist, zu den Tageszeiten schon in der Früh auch Energie zuführen lernt, dann ist es meistens so, dass die Hunger- und Sättigungssignale ganz gut zu dem passen, was der Körper braucht. Und dann haben wir schon einen großen Wegweiser, der uns auch davor schützen kann, irgendwo abzudriften, weil wir ja eigentlich spüren, was der Körper auch braucht.
Mhm. Frau Eichberger-Heckmann, was ist Ihr ultimativer Tipp zum Schluss?
Also ich glaube, wenn man Fragen hat zu seiner Ernährung oder zu seinen Ängsten oder Bedürfnissen, dann könnte man auch mal mit einer Expertin sprechen. Also es ist möglich, dass man klinisch-psychologische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung auch auf Krankenschein in Anspruch nehmen kann. Das finde ich super. Das ist bei der Ernährungsberatung leider noch nicht so. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich, aber ich hoffe, dass sich das noch verändert. Oder man kann sich auch physiotherapeutisch beraten lassen, wenn man überlegt, man möchte sportlicher werden, dass man einfach eine gute Möglichkeit findet, auf was man schauen soll. Mhm.
Ist natürlich schwierig, diesen Punkt zu erwischen, gell? Wann ist es noch einfach ein, ich möchte mich ein bisschen gesünder ernähren, und wann kippt es dann vielleicht in irgendeine Richtung?
Ja.
Aber es ist grundsätzlich, glaube ich, immer eine gute Idee, genau, da nicht alleine zu bleiben.
Und ich glaube, es geht auch um die Prävention. Ne? Das ist auch, leider Gottes sind wir in Österreich der Schlusslichter. Ne? Also wir setzen viel zu wenig auf die Prävention, und so ein Gespräch kann ja vielleicht auch verhindern, dass ich wo reinrutsche oder mir noch mal eine neue Richtung aufzeigen. Ne?
Mhm. Gibt es denn eine Stelle, an die ich mich wenden kann? Wir können einen Link auch gerne in die Shownotes packen, aber haben Sie vielleicht einen Tipp?
Also wie eingangs erwähnt, am Kepler Uniklinikum gibt es das Multidisziplinäre Versorgungszentrum, abgekürzt MVZ, an der Psychosomatik. Mhm. Das ist ein kostenfreies, ambulantes Angebot, und da kann man sich auch gern per Mail hinwenden, wenn man Fragen hat. Mhm. Man kann natürlich auch persönlich kommen und sich einen Termin ausmachen.
Mhm. Und da kann man auch, weil wir haben ja nicht nur Hörerinnen aus der Nähe, aus Linz, man kann sich da von überall hin auch einfach mal hinwenden und wird dann weiterverwiesen.
Genau, wir würden dann einfach die Institutionen in anderen Bundesländern noch raussuchen und dann weiterverweisen.
Perfekt. Ja, wir sind, wie gesagt, langsam jetzt am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank euch beiden für Ihre Zeit, Expertise und ja, diese wertvolle Einordnung dieses Themas. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass es ein ganz großer Bereich ist, der davon berührt wird. Wenn Sie, liebe Hörenden, noch mehr zum Thema wissen möchten, dann lade ich Sie gerne ein, den Themenschwerpunkt zum Thema Proteine nochmal nachzulesen. Den hat meine Kollegin Viktoria Breining für die September 2026 Ausgabe von Welt der Frauen recherchiert und geschrieben. Darin kommen auch unsere beiden Expertinnen, die heute hier zu Gast sind, zu Wort. Und ja, für unsere AbonnentInnen sind diese Beiträge offline und auch online zu lesen im Login-Bereich. Wartet außerdem noch eine Bonusfolge zu diesem Podcast. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Materie hinein und holen uns noch ein paar konkrete Tipps im Umgang mit den Proteinen. Ja, also vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr heute da wart.
Danke auch für die Einladung.
Dankeschön, ja.
Ja, und danke für Ihr Interesse an diesem Podcast, an unseren Themen. Und wenn Sie qualitätsvollen Journalismus unterstützen möchten, und das ist meiner Meinung nach wichtiger denn je, dann können Sie das tun, indem Sie unser Magazin oder diesen Podcast abonnieren, eine gute Bewertung spendieren, einen Kommentar da lassen, uns an Freundinnen, Bekannte, Kolleginnen weiterempfehlen. Das alles hilft uns unglaublich, unsere für uns so wichtigen Inhalte zu verbreiten. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wir hören uns.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Übrigens, für unsere Leserinnen gibt es regelmäßig Bonusfolgen. Jetzt entdecken auf weltderfrauen.at. Lernen Sie uns und unsere Gästinnen noch besser kennen.